Man kann ja tatsächlich das Risiko an Krebs zu erkranken deutlich reduzieren. Aber wie viel Rauchen ist denn dann noch okay? Und wie viel Alkohol? Und Wurst ist jetzt auch noch ein Thema. Einige wirklich überraschende Antworten dazu jetzt von Herrn Professor Kopp. Lieber Professor Kopp, herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter bei dem Thema Krebsursachen und Krebsvorsorge und wollen da mal tiefer reinschauen.
Genau, da habe ich einfach mal drei Begriffe, finde ich wichtig, als Erklärung hier aufgeführt, nämlich Prävention kann man in drei Stufen unterteilen. Das erste wäre die Primärprävention. Wie Herr Gröhe sagt, da geht es darum, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen. Also das wäre wirklich, das nennt sich, das ist eigentlich die Urdefinition von Prävention. Es gibt aber auch die sogenannte Sekundärprävention und damit ist Früherkennung gemeint. Also die meisten Vorsorgemaßnahmen sind ja in Wirklichkeit Früherkennungsmaßnahmen. Also wir wollen Brustkrebs vorstufen oder kleine Brustkrebse entdecken mit der Mammographie. Wir wollen mit Koloskopie ist ein gutes Beispiel, also mit der Darmspiegelung Polypen erkennen, von denen wir wissen, aus denen würde im Laufe der Zeit ein echtes Kolonkarzinom entstehen. Das nennen wir Sekundärprävention, weil die Krankheit ist, oder Vorstufen sind ja schon da. Und die Tertiärprävention gibt es auch noch. Da geht es darum, bei Patienten, die eine Tumorerkrankung überstanden haben, nachzusorgen. Das ist also Teil der Nachsorge, wo es darum geht, ja, nicht nur einen Rückfall rechtzeitig zu erkennen, sondern es geht auch darum, möglicherweise Zweitkrebserkrankungen zu erkennen oder aber auch unter Umständen Probleme, die mit der Therapie zusammenhängen, frühzeitig zu erkennen.
Übers Rauchen hatten wir ja vorhin schon gerade ein bisschen
Ja.
gesprochen. Und Sie hatten also ja schon relativ klar gesagt, dass Sie nichts davon halten. Aber trotzdem die Frage, gibt es so ein bisschen Rauchen, ganz klein bisschen, das okay wäre? Oder sagen Sie wirklich.
Also beim Rauchen muss ich einfach sagen, da ist Nulltoleranz die einzige Reaktion, die adäquat ist. Jede Zigarette ist eine zu viel. Und aus meiner Sicht ist auch die E-Zigarette keine Lösung. Allenfalls ist sie eine Lösung für wirklich Leute, die es einfach anders überhaupt gar nicht schaffen. Dieses klassisch Konditionierte, da muss was passieren. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand jahrelang geraucht hat, man kriegt es nie los. Ja, also selbst immer wenn in der linken Hand eine Kaffeetasse ist, dann wird die rechte, das kann man, hat man nicht in der Hand, ja, die sucht nach was. Also für solche Raucher, die wirklich einfach nach vielen Versuchen es absolut nicht schaffen aufzuhören, da kann eine E-Zigarette tatsächlich mal eine Lösung sein. Aber zu allen anderen kann ich nur sagen, nicht beginnen, auch nicht mit E-Zigarette beginnen. Das ist eine Art von Einstiegsverhalten. Auch nicht Shisha rauchen, einen Abend in der Shisha-Bar. Es gibt viele Toxikologen, die sagen, so ein richtiger Abend in der Shisha-Bar ist wie 4 Schachteln Zigaretten inhalieren.
Aha, das
Also
ist ja
es ist
wirklich.
wirklich schädlich und nicht empfehlenswert und Sie sollten es, wenn Sie noch nicht angefangen haben, unbedingt sein lassen.
Okay. Und Alkohol, da gibt es ja immer wieder so die Meinung, dass Rotwein sogar gesund wäre, gut fürs Herz.
Ja, das sind ja französische Daten.
Zufälligerweise.
Also ich muss, also ich, das fällt mir jetzt auch schwer tatsächlich, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt aus onkologischer Sicht immer mehr zu dem Schluss kommen, dass auch beim Alkohol tatsächlich bereits geringe Mengen ein Risiko mit sich bringen. Sodass auch hier momentan eigentlich die Lehrmeinung ist, so wenig wie möglich.
Wo wirkt sich denn der Alkohol negativ aus? Also was ist denn so? Von der Lunge, bei der Lunge wissen wir ja, dass Rauchen Lunge,
Ja,
das
es gibt
zusammengehört.
beim Alkohol ist es tatsächlich, das sind natürlich, ganz klar muss man immer sagen, das sind immer so Assoziationsstudien. Und es ist wirklich schwierig, das zu fassen. Denn wenn Sie versuchen, zum Beispiel Einfluss von Ernährung zu studieren und zu fassen, dann prüfen Sie natürlich zum Beispiel mit einer großen Fragebogenstudie in Wirklichkeit immer nur einen kleinen Teil des Lebensstils einer Person. Wenn Sie also jetzt beispielsweise ohne andere Faktoren zu berücksichtigen nachschauen würden, ist vegetarische Ernährung mit weniger Krebsdiagnosen in Zusammenhang als nicht vegetarische Ernährung?
Okay,
Bin ich mir
und?
ganz sicher, würde rauskommen, jawohl, Vegetarismus ist gut.
Kennen Sie jetzt aber nicht? Okay, das hätte mich jetzt
Das
tatsächlich interessiert,
würde
ja?
rauskommen,
Okay.
aber warum? Weil andere Faktoren unberücksichtigt blieben. Mhm. Vegetarier rauchen mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Die essen mit geringerer Wahrscheinlichkeit stark verarbeitetes Essen. Gehen mit geringerer Wahrscheinlichkeit irgendwie mehrmals in die Woche Chips essen oder zu McDonald's oder sowas. Mhm. Die bewegen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit, sind mit geringerer Wahrscheinlichkeit übergewichtig. Und dann haben wir plötzlich eine ganze Reihe an Faktoren, die eigentlich mit dem abgefragten Faktor Vegetarismus nur zum Teil zu tun haben.
Okay.
Und das muss man fairerweise immer berücksichtigen, wenn es um diese Lebensstil-Dinge geht. Ja, sie untersuchen immer ein ganzes Paket. Das ist sehr schwierig zu fassen. Man versucht es, aber spricht heute deshalb immer von Lebensstilinterventionen.
Ja? Wir kommen, ja, das passt eigentlich jetzt schon fast auch zum nächsten Thema, ne? Also genau. Adipos, das Fehlernährung, also ich muss sagen, für mich tatsächlich überraschend, weil ich denke, was hat denn die Körperfülle jetzt mit Krebs zu tun, ja?
Ja, also wenn Sie nicht rauchen, wenn Sie das nicht tun, dann ist wahrscheinlich viel Sitzen und wenig Bewegung. Die Amerikaner sagen, it's the new smoking.
Ja, also, aber wir hatten jetzt ja vorhin geguckt, dass so die Hauptursache von Krebs eben die replikativen Ursachen sind und genetisch vielleicht und Umwelt. Aber warum ist es denn schlimm, dass ich ein bisschen mehr Körperfülle habe? Also was geht denn da kaputt dabei?
Also Fettgewebe ist auch hormonell aktiv. Es produziert eine ganze Reihe an Wachstumsfaktoren, die man heute so zusammenfasst unter dem Überbegriff Adipokine. Bei Frauen und bei Männern produziert Fettgewebe auch Östrogen zum Beispiel. Deswegen ist Fett ein hoher Körperfettanteil, auch mit einem klaren Zusammenhang, wirklich mit einer Art Dosis-Wirkungsbeziehung mit der Häufigkeit zum Beispiel von Brustkrebs in Zusammenhang zu bringen. Also das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb eine erhöhte Körperfettmasse für viele Tumorerkrankungen prädisponiert.
Und jetzt auch mit der Fehlernährung, ich sag mal, klar, dann gibt's, also wir hatten ja vorher schon ein bisschen über Schimmelpilz und so gesprochen, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht gemeint hier. Sondern ich glaube, was ja hier gemeint ist, ist in erster Linie halt klassische Mixtur aus Zucker und Fetten.
Ja.
Und mal Zucker und Fette sind ja auch nicht giftig eigentlich.
Ja.
Oder?
Ist richtig und sind, wie gesagt, das gilt immer mit vielen Einschränkungen. Ja, das geht immer um den Lebensstil. Aber ich glaube, der wichtigste Zusammenhang ist tatsächlich mit der Fettleibigkeit. Das ist ein Grund. Und wir wissen zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Krebsepidemiologen fragen würden, der würde sagen, bei Wurst ist so ähnlich wie mit Zigaretten. Mhm. Ab mehr als 0 Gramm Wurst pro Woche geht die Fehlernährung schon los. Weil Sie halt da jede Menge verarbeitetes Zeug drin haben, einen hohen Fettgehalt, viel Salz, Natrium. Und jeder dieser einzelnen Faktoren ist in solchen epidemiologischen Studien mit einem erhöhten Auftreten von Krebserkrankungen assoziiert. Wie da die molekularen oder wirkmechanistischen Zusammenhänge sind, da haben wir nur zum Teil verstanden. Das führt ja auch, glaube ich, zu weit. Wichtig ist, glaube ich, sich zu merken, je verarbeiteter, umso ungünstiger ist es für den Stoffwechsel, nicht nur für die Blutzuckerregulation, sondern auch für die Körperzusammensetzung und schlechte Körperzusammensetzung, also viel Fett am Körper zu tragen, prädisponiert für Krebs.
Aber das sind dann auch wirklich belegte Daten? Also das ist jetzt
belegte,
nicht nur
belegte Daten. Es gibt sogar aus meiner Sicht eine der besten Arbeiten der letzten Jahre, stammt aus Heidelberg, aus dem DKFZ, also im Deutschen Ärzteblatt, vor 2 Jahren publiziert, wo man wirklich gerade für Deutschland viele, viele Daten zusammengetragen hat und für jeden einzelnen dieser Faktoren versucht hat, ungefähr zu extrapolieren, wie viele Krebsfälle sind auf dieses einzelne sozusagen Fehlverhalten oder diesen einzelnen Faktor zurückzuführen.
Mhm.
Aber es sind, nochmal, es sind immer Annahmen dahinter, es sind immer mathematische, biomathematische Modelle.
Dann kommen wir auch gleich dann zum Thema Bewegungsmangel.
Ja, genau.
Also ich meine, das ist ja wirklich, das bespricht man ja immer wieder, eben auch Bewegung, wie wichtig Bewegung ist und gesunde Ernährung und so weiter. Und trotzdem ist auch das für mich ein bisschen überraschend, weil ich denke, wenn ich mich bewege, ich weiß nicht, dann würde ich fast sogar erwarten, dass meine Muskeln noch häufiger eine Zellteilung durchmachen, als wenn ich mich nicht bewege. Ja?
Das stimmt, aber genauso ähnlich wie es beim Fett vorher war, ist es auch bei den Muskeln. Wir wissen auch, dass Muskeln aktiv sind, endokrin aktiv, die produzieren Botenstoffe, die man wieder zusammenfasst als die Myokine. Das ist eine ganze Liste an Substanzen.
Was heißt das?
Myokin bedeutet wörtlich übersetzt einfach nur ein Botenstoff, der aus der Muskulatur stammt.
Mhm.
Und
die sind jetzt gut oder schlecht?
Die sind jetzt wiederum gut.
Okay.
Die sorgen für zum Beispiel eine erhöhte Insulinempfindlichkeit des Gewebes. Das heißt, das kennt jeder Diabetiker sehr gut. Wenn sie nur eine halbe Stunde stramm gelaufen sind, brauchen insulinpflichtige Diabetiker vor der nächsten Mahlzeit deutlich weniger Insulin. Mhm. Das führt um die gleiche Menge an Glucose, Traubenzucker aufzunehmen. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein ganz leicht ablesbarer Faktor. Mhm. Hyperinsulinismus, hohe Insulinspiegel, ist so ein typisches Problem unserer Ernährung, wie vorher auch gesagt, der sehr eng wahrscheinlich mit der Auftretenswahrscheinlichkeit von Krebs assoziiert ist. Insulin ist ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor.
Okay. Dann sag mal, kommen wir jetzt so ein bisschen mehr so in bekanntere Bereiche. Mhm. UV-Strahlung ist natürlich gerade bei Kindern wirklich ein großes Thema, dass man da aufpassen muss, ne?
Genau, also wie hier auf dem Bild gezeigt, also vor allem wenn Sie sind, die Anzahl der Sonnenbrände als Kind ist in engem Zusammenhang mit dem Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Mhm. Es gibt aus Australien auch ganz gute Studien, die zeigen, dass ein effektiver Sonnenschutz, UV-Schutz mit Sonnenmilch tatsächlich auch wirkungsvoll die Häufigkeit von schwarzem Hautkrebs unterdrückt.
Ja, ja.
Und es ist natürlich jetzt was sehr stark mit dem Hauttyp in Zusammenhang. Viele Australier sind ja vom Hauttyp Nordeuropäer.
Richtig.
Und deshalb kann man es dort ganz gut studieren. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Bevölkerung gut bekannt. Und auch Solarien übrigens haben keine gesündere UV-Strahlung als das normale Sonnenlicht.
Und dann haben wir jetzt ja wirklich noch ein ganz spannendes Thema, Viren. Das hatten wir ja vorhin gerade drüber gesprochen. Auch da gibt es inzwischen Impfungen,
ja, genau,
die tatsächlich gegen Krebs schützen.
Also das finde ich ein tolles Beispiel, anhand dem man auch, dem ich wirklich auch gut erklären kann, warum Grundlagenforschung so wichtig ist. Wir leben momentan in einer Zeit, wo selbst auch von Drittmittelgebern, also von Stiftungen, Institutionen, die Forschung unterstützen, immer mehr gefordert wird, aber nicht Grundlagenforschung. Wir wollen lieber Anwendungsforschung. Mhm. Harald Zurhausen hat ja, jetzt Heidelberger Forscher, hat ja vor vielen Jahren als erster beschrieben, Gebärmutterhalskrebszellen enthalten das Genom, Erbinformation von humanen Papillomviren. Mhm. Und dafür, für diese grundlagenwissenschaftliche Entdeckung, hat er einen Nobelpreis bekommen.
Zu Recht.
Und damals war eine Anwendung dieses Wissens, glaube ich, also wage ich mal so zu sagen, im Kalkül. Aber dass sich daraus später eine sehr effektive Vorsorgemaßnahme entwickelt, nämlich die Impfung gegen HPV und diese besonders gefährlichen Virusvarianten, die gleichzeitig wieder dazu führt, dass wir dann weniger Gebärmutterhalskrebs kriegen, das war der Effekt einer Forschung, die ursprünglich überhaupt nicht anwendungsorientiert war, sondern sehr grundlagenlastig. Und deshalb will ich immer wieder eine Lanze brechen, auch für wirklich echte Grundlagenforscher, die nicht direkt einen Ansatz in der Klinik haben.
Jetzt leben wir ja gerade in einer wirklich virenaktiven Zeit. Ja. Und da kommt bei mir die Frage auf, was muss denn der Virus für eine, sag mal, Charakteristik haben, damit er krebswirksam wird? Haben wir eventuell demnächst eine Krebsepidemie vor uns, weil wir jetzt alle irgendwie SARS-CoV-2 in irgendeiner Form durchgemacht haben?
Ja, also ich bin jetzt natürlich kein Virologe. Ich kann es versuchen, ganz einfach zu erklären. Es gibt Viren, die Viren sind ja wie trojanische Pferde. Mhm. Wir haben ein Stückchen Erbgut, meistens verpackt in einer kleinen Hülle, und können dieses Erbgut in Zielzellen einschleusen und zwingen die Zielzelle, das eigene Erbgut dann zu übersetzen in Proteine, neue Viruspartikel. Und manche dieser Viren, zum Beispiel diese humanen Papillomviren, aber es gibt auch andere ganze Virusfamilien, wenn man einmal mit denen infiziert ist, kriegt man die eigentlich nicht wieder los. Ja? Mhm. Aber nicht alle Virusfamilien und nicht jede Art von Viren sind mit Tumoren in Zusammenhang zu bringen. Es gibt da manche, also HPV, die humanen Papillomviren, das ist nur eine Virusfamilie, wo es solche Vertreter gibt. Aber die meisten Viren, mit denen wir in Kontakt kommen, die Schnupfenviren, die Viren, die obere respiratorische Infekte machen, die sind nicht berüchtigt als krebsauslösend. Und wir brauchen auch nicht bei den Coronaviren diese Angst haben.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Dann kommen wir noch zu Smog. Und da habe ich mich dann gefragt, jetzt haben wir ganz intensiv über das Rauchen gesprochen. Kann man im Prinzip sagen, dass alle Leute, die nie geraucht haben und Lungenkrebs kriegen, dass das dann wirklich eine Ursache von Smog ist?
Also nein, kann man nicht. Beim Lungenkrebs ist es tatsächlich ganz interessant. Wir haben den Lungenkrebs, das ist auch der Grund, weshalb meine Abteilung sich noch schwerpunktmäßig auch mit Lungenkrebs zusätzlich beschäftigt. Also das heißt molekulare und pneumologische Onkologie ist kein Zufall. Mhm. Lungenkrebs ist so, ja, zu so einer Art Modellerkrankung geworden. Mhm. Wir unterscheiden mittlerweile den typischen Raucherlungenkrebs von dem Lungenkrebs mit Treibermutationen, wie er viel häufiger bei Menschen auftritt, die nie geraucht haben. Mhm. Interessanterweise gibt es auch tatsächlich global epidemiologische Unterschiede solcher. Dieser letztere Nieraucherlungenkrebs, der hat einerseits häufiger Mutationen in bestimmten Genen. Das heißt, wir können entschlüsseln, wie der tatsächlich funktioniert und können auch nach Schlüssel-Schloss-Prinzip zielgerichtet einwirken und finden interessanterweise in Japan, jede zweite betroffene Person hat so eine Mutation.
Ach.
Bei uns sind es nur so 10-15% der Patienten mit sogenanntem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, mhm, ohne dass wir es verstehen. Mhm. Tatsache ist, es gibt Nieraucherlungenkrebs und wenn es keine Zigaretten gäbe, wäre es eine seltene Erkrankung,
ja,
die wahrscheinlich in fast allen Fällen so eine Treibermutation aufwiese.
Also wenn es keine Zigaretten und keinen Smog gäbe, gäbe es diese Krankheit trotzdem?
Ja.
Okay. Mhm.
Genau. Wichtig vielleicht noch, und das ist auch gerade beim Bundesamt für Strahlenschutz, gibt es sehr gute auch Online-Daten, also wenn Sie schauen, bei BFS, Bundesamt für Strahlenschutz, zum Thema Radon. Radon ist ein in der Erde vorkommendes Isotop, das in gasförmiger Phase eingeatmet tatsächlich Lungenkrebs verursachen kann. Und in manchen Gegenden in Deutschland ist das Radon-Vorkommen so hoch, dass Menschen, die in Erdgeschosswohnungen oder Kellerwohnungen leben, da tatsächlich unter Umständen viel in der Atemluft haben.
Also das kommt ja aus der Erde raus, ja, und da muss man dann sozusagen, wenn man höher wohnt, hat man den Vorteil, dass es sich schon ein bisschen verteilt hat. Ja.
Da ist die
Konzentration. Aber wenn man sozusagen zu nah an der Erde dran ist, dann.
Und es hat auch mit Abdichtung zu tun, Bodenabdichtung. Mhm. Also man kann tatsächlich auch beim Hausbau drauf achten. Mhm. Andererseits gibt es wiederum einen ganz klaren Zusammenhang mit Radonexposition und Rauchen. Denn die beiden Faktoren, die sind nicht nur additiv, sondern die potenzieren sich.
Oh, okay. Mhm. Ja, dann kommen wir mal so zur allgemeinen Übersicht. Sie hatten ja darauf hingewiesen, ja, dass man das dann quasi zusammenrechnen kann, genau, ja, die Faktoren.
Genau, auf das hatte ich vorher schon, auf die Arbeit hatte ich vorher schon abgehoben von Herrn Gredner und Herrn Brenner vom DKFZ. Hier hat man wirklich mal versucht, in Deutschland zu überlegen, wie viele Krebserkrankungen wären vermeidbar. Und da ist natürlich ganz vorne auf dem ersten Platz weit abgeschlagen das Rauchen. Ja, mhm. Das spielt eine große Rolle. Aber Sie sehen auch, dass die Autoren davon ausgehen, dass hoher Alkoholkonsum auch so für 2,2% zuständig ist. Mhm. Da kann man sich ja immer für sich überlegen, wie viel Risiko man eingehen möchte.
Okay.
Ja, also so, nicht ganz ernst gemeint. Aber das finde ich eine ganz, ganz interessante Zusammenstellung. Man hat ja wirklich versucht, all die Unwägbarkeiten mit zu berücksichtigen, von denen wir vorher gesprochen haben.
Ja, und ich sag mal, jetzt so als Krebsüberlebende frage ich mich dann halt auch mal, wenn ich jetzt sozusagen gerade frisch eine Krebsdiagnose habe, ja, oder dann endlich meine Therapie abgeschlossen habe, sozusagen lohnt es sich dann noch, dann wirklich zu sagen, ich krempel jetzt mein ganzes Leben um und mache jetzt ab sofort alles anders und oder kann man eigentlich sagen, jetzt ist dann auch gerade wurscht?
Also erstens ist nie wurscht, egal in welcher Situation Sie sind, denn eine gesunde Lebensweise führt auch dafür zu, dass man sich besser fühlt. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht ganz überzeugend für Brustkrebs und für Darmkrebs wirklich sehr, sehr gute Daten, die zeigen, dass für Brustkrebs wirklich belegt, Patientinnen, die Brustkrebs in einem heilbaren Stadium überlebt haben, ihr Rückfallrisiko wirklich senken können, wenn sie dafür sorgen, dass ihr Körperfettanteil nicht ansteigt. Mhm. Und das hat wahrscheinlich, das vor allem beim Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs,
okay,
und auch gut erklärbar. Mhm. Da gibt es umgekehrt sogar Hinweise draus aus Studien, dass eine gesteigerte Bewegung, mehr Sport und eine Vermeidung von Gewichtsabnahme tatsächlich das Rückfallrisiko aktiv hilft zu senken. Mhm. Und viele sagen, vor allem Kollegen, die im Reha-Bereich tätig sind, dass so ein gutes Sport- und Ernährungsprogramm möglicherweise fast so viel hilft wie eine adjuvante Chemotherapie beim Brustkrebs. Ja, also okay. In Prozenten, in absoluter Senkung des Rückfallrisikos, ist es gerade für diese Erkrankung wirklich gut studiert und lässt sich zeigen.
Das ist sehr spannend. Ja.
Bei anderen Erkrankungen, die nicht so häufig sind, lässt sich schwieriger zeigen. Aber ich glaube, man darf da immer im Analogieschluss argumentieren, es ist nie zu spät. Und ja, das ist eine gute, wirklich auch sinnvolle Art und Gelegenheit, den Lebensstil nochmal zu überdenken. Die Folie bringe ich immer deshalb rein, weil ich finde, also hier wird Fehlernährung definiert. Und wenn man jetzt sich das ganz genau anschaut, dann sehen Sie eben, Fehlernährung beginnt hier bei über 0 Gramm Wurstwaren pro Woche.
Ja, das ist aber schon wirklich eine besondere Sichtweise. Okay. Nein,
oder gut. Mehr als 6 Gramm pro Tag Salz. Da sind wir wahrscheinlich fast alle drüber.
Okay.
Manchmal, und dann oben drüber steht, mehr als 500 Gramm pro Woche rotes Fleisch. Ich habe mal einen Vortrag vor Feuerwehrmännern gehalten. Da hat einer gestrickt und hat gesagt, das hab ich schon montagmorgens zum Frühstück. Mhm. Ja, also trotzdem sollte man es vielleicht überdenken. Und wir essen wahrscheinlich fast die Nicht-Vegetarier und Veganer alle zu viel rotes Fleisch. Und ich glaube, das sind überdenkenswerte Zusammenhänge.
Damit sind wir dann bei dem Thema Krebsvorbeugung zu Ende. Haben gerade auch nochmal wirklich viel gehört zum Thema Fehlernährung. Ich glaube, da ist es dann auch wirklich wichtig, immer einen guten Mittelweg zu finden, nicht in die Extreme zu verfallen. Und vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Teil, also bleiben Sie bitte dran.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.